SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3.
Hier im Saarland sind wir ja mittendrin in Europa. Einige von uns merken das ganz konkret. Klar, wenn sie zum Beispiel nach Luxemburg zur Arbeit fahren oder schnell rüber nach Frankreich zum Kaufen. Für andere bleibt Europa weiterhin schwer zu greifen. Aber es hat direkte Auswirkungen auf unseren Alltag, was in Brüssel und Straßburg entschieden wird. Über 80% der Gesetze, die unseren Alltag bestimmen, werden dort gemacht. Am 9. Juni wird das neue Europäische Parlament gewählt. Das war schon Thema. Da ist die Kommunalwahl und die Europawahl an dem Sonntag, 9. Juni. Ja, und entscheiden wir, wer dort drin sitzt und mitbestimmt. Umfragen zufolge könnten in diesem Jahr rechtspopulistische und rechtsextreme und damit auch europaskeptische bis feindliche Parteien noch einmal stark zulegen. Was könnte das für Auswirkungen auf das Saarland haben? Der Frage sind Kerstin Gallmeier und Uwe Jäger nachgegangen für unser SR3 Land und Leute.
Europa bedeutet natürlich Freiheit, die Grenze offen.
Also für mich bedeutet es eigentlich Freiheit, ja, schon innerhalb von Europa.
Zusammenhalt, hoffentlich.
Europa ist für mich eine Gemeinschaft mit gewissen Werten, die wir teilen. Solidarität untereinander.
Deutsch-französische Freundschaft, Wohlstand und Frieden.
Das heißt aber nicht, dass wir von unserer Zielstellung abweichen, dass die EU geordnet aufgelöst werden muss und dass wir einen neuen Staat, neuen Bund europäischer Nationen brauchen.
Auch seit dem Abgang von Ex-Chef Meuthen hat sich die Partei weit rechts eingerichtet.
Das, was wir zurzeit aus Brüssel haben, ist für Deutschland schädlich. Das heißt also, es geht so, wie es jetzt ist, sicher nicht weiter.
Also es steht verdammt viel auf dem Spiel am 9. Juni. Dafür bin ich jetzt gerne im Wahlkampf und würde auch danach gerne dafür arbeiten.
Ob wir im Saarland sind oder in Rheinland-Pfalz oder in Luxemburg, egal wo, wenn Europa zerstört ist, ist Europa zerstört.
Sollten die Rechten aber in Europa überall und auch bei uns drankommen, hätten wir einen Rückfall zunächst in nationales Denken.
Sie wollen die europäische Integration zurückdrehen. Sie wollen soziale Rechte beschneiden. Und sie wollen die EU, wenn überhaupt, auf einen gemeinsamen Binnenmarkt reduzieren. Und das alles würde eben zu wirtschaftlichem Abschwung führen.
Es gibt da tatsächlich wissenschaftlich relativ gesicherte Befunde, dass das was zu tun hat, damit wie sich die Wirtschaftsstruktur verändert, Ende von Industrie, Verlust von Arbeitsplätzen und dass das vielleicht auch was damit zu tun hat, dass man sich auch kulturell nicht mehr zu Hause fühlt. Also dass man das Gefühl hat, das ist nicht mehr mein Land.
Sie wissen, was in den 30er Jahren los war. Ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber Mitterrand hat ganz recht, wenn er sagt, Nationalismus ist Krieg.
Es ist noch sehr früh am Morgen, als Tina Raber, 48 Jahre alt, sich in ihrer Küche einen Kaffee macht, in ihr Auto steigt und zur Arbeit fährt. Von Lebach, wo sie wohnt, nach Luxemburg. Seit 16 Jahren arbeitet sie dort für eine Immobilienfirma. Diese Tina Raber gibt es so nicht. Sie ist ausgedacht und lebt in einem Saarland, in einem Europa im Jahr 2034, das ebenfalls ausgedacht ist. Auf die Spitze getrieben. Ein Europa, das so wie viele seiner Mitgliedstaaten nach rechts abgedriftet ist. Nach extrem weit rechts. Es ist ein Gedankenexperiment.
Neueste Umfragen belegen, dass in 9 Ländern rechte Parteien ganz vorne sind, darunter zum Beispiel Frankreich, oder in 9 Ländern sind sie an zweiter Stelle, wie in Deutschland gerade.
Das sagt Manuela Rieper, Politikerin der ÖDP, der Ökologischen Partei Deutschlands. Die 47-Jährige ist eine von 720 Europaabgeordneten und derzeit die einzige aus dem Saarland.
Aus dem Büro kamen auch noch etwas.
Ja, Social-Media-Dinge müssen noch freigegeben werden. Ja.
Momentan ist sie voll im Treiben. Interviewtermine, Bürgergespräche. Als bundesweite Spitzenkandidatin ihrer Partei hat Manuela Rieper Wahlkampfauftritte quasi in ganz Deutschland. Für eine Wahl, deren Ausgang es in sich haben könnte. Nach einer Hochrechnung des Meinungsforschungsinstituts Ipsos aus dem März könnten die beiden Rechtsaußenfraktionen im Europaparlament 157 Sitze erreichen. Das wären fast 22%, mehr als ein Fünftel der Abgeordneten. Derzeit sind es 18%. Die anderen Parteien würden entsprechend Sitze verlieren, allen voran wahrscheinlich die Liberalen und Grünen.
Das muss man sich mal vorstellen. Das würde bedeuten, dass in 18 von 27 Mitgliedstaaten rechtspopulistische Parteien einen großen Stimmzuwachs erfahren würden. Und das würde auch die Gefahr bringen, dass wenn sie wirklich mit sehr vielen Stimmen ins Europäische Parlament kommen, sie, wenn sie sich zusammentun, sogar die größte Fraktion im Europäischen Parlament bilden könnten. Und das zeigt für mich, dass hier einiges ins Wanken geraten kann.
Momentan bilden die rechtspopulistischen und nationalistischen Parteien im Europaparlament zwei Fraktionen. Die Europäischen Konservativen und Reformer, kurz EKR, zu denen unter anderem die polnische PiS gehört, aber auch die als postfaschistisch geltende italienische Regierungspartei Fratelli d'Italia. Und die Fraktion Identität und Demokratie, kurz ID. Dort sind unter anderem die Abgeordneten von AfD, des französischen Rassemblement National und der österreichischen FPÖ vertreten. Dazu kommt noch die ungarische Fidesz von Viktor Orbán, die derzeit fraktionslos ist. Was könnte sich ändern, wenn dieser rechte Rand noch stärker würde? Eine Antwort hat Georg Wenzelburger, Professor für Politikwissenschaft an der Universität des Saarlandes. Und, Achtung, jetzt wird es etwas technisch.
Also wenn das Parlament einen großen Rechtsruck bekommt, wenn wir also keine große Koalition mehr hätten, dann wäre tatsächlich die Frage, was passiert in der Gesetzgebung. In vielen Bereichen ist das Parlament und der Rat der Minister sind gleichberechtigte Gesetzgeber, wie bei uns der Bundestag und der Bundesrat.
Im Ministerrat sind die einzelnen EU-Mitglieder vertreten, also die nationalen Regierungen. Ministerrat und Parlament könnten ganz unterschiedlicher Meinung sein. Kompromisse würden dann schwieriger. Sie sind bisher ein wichtiger Teil des politischen Prozesses auf EU-Ebene.
Bei Themenfeldern, die einerseits europäisch sind, also auch in der Umweltpolitik, würde man sagen, sicherlich ein klassischer Bereich, wo viel gemacht wird im Europäischen Parlament, aber auch bei Migrationsfragen, sollen sie dann über das normale Gesetzgebungsverfahren entschieden werden. Und das führt dann dazu, dass wir im Prinzip eine Blockade bekommen.
Und dann ist da noch die EU-Kommission mit einem Kommissar oder einer Kommissarin aus jedem EU-Mitgliedsland. Die Kommission ist unabhängig und wichtig. Nur sie hat die Möglichkeit, Gesetze einzubringen. Allerdings, die Kommission ist wiederum abhängig vom Vertrauen des Parlaments.
Die Frage ist, welche Kommission käme ins Amt, ne? Sozusagen, wenn die Kommissare, die müssen ja irgendwie auch gewählt werden, da hat das Parlament natürlich auch wieder einen Einfluss. Wenn das Parlament tatsächlich so dominiert wäre, müsste man davon ausgehen, dass mehrere Kommissare von diesen Parteien kommen.
Und diese dann Gesetze nach ihrem politischen Gusto einbringen. Die AfD jedenfalls würde von dem Europa, wie wir es heute kennen, kaum etwas übrig lassen.
Wir halten die EU für nicht reformierbar und sehen sie als gescheitertes Projekt.
So steht es in der Präambel des Wahlprogramms. Die AfD fordert eine Festung Europa und eine Wiederannäherung an Russland. Wirtschaftssanktionen gegen Russland im Zuge des Angriffskriegs auf die Ukraine sollen ebenso abgeschafft werden wie sämtliche Klimaschutzgesetze. Das Wohl Deutschlands und seiner Bürger stehe dabei an erster Stelle.
Wir springen wieder in unser fiktives Jahr 2034. Genau 10 Jahre nach heute. Wieder wenige Wochen vor den Europawahlen. Es hat sich einiges verändert in Europa. 2024 haben die Rechtspopulisten und rechtsextremen Parteien viele Stimmen im Europaparlament bekommen. 5 Jahre später, 2029, haben sie sogar die Mehrheit erlangt. Tina Raber ist immer noch auf dem Weg zur Arbeit. 3-mal die Woche pendelt sie nach Luxemburg. Früher, vor 10 Jahren noch, ging das reibungslos. Gut 1 Stunde war sie im besten Fall unterwegs. Heute sind es mindestens 2. Für einen Weg, wegen der Grenzkontrollen. Sie waren das Erste, was die Menschen hier in der Großregion und in ganz Europa zu spüren bekommen haben. Die Schlagbäume an den Grenzübergängen wurden über Nacht wieder aufgebaut.
Dass das Rad in Europa noch einmal so zurückgedreht werden könnte, Das kann sich einer ganz besonders schwer vorstellen. Jean Asselborn, fast 20 Jahre lang Außenminister von Luxemburg. Ein kleines Land, das das von Vielfalt geprägte Europa ganz besonders stark verkörpert.
Wir müssen uns vorstellen, wir leben ja in der Großregion auch. Ja? Und nirgend in Europa wird Europa so gelebt wie an unseren Grenzen. Saarland, Rheinland-Pfalz, Lothringen, Luxemburg, Belgien ist nicht weit weg. Dann hätten wir wieder Polizisten und Zöllner an den Grenzen stehen und die Grenzen wären wieder da. In einem solchen Europa will ich nicht mehr leben und ich glaube, meine Kinder auch nicht mehr.
Offene Grenzen.
Ja, nee, also, hat Vorteile, ja. Ganz klar.
Voll schön, das zeigt auch, dass es halt alles vereint ist.
Ja, für uns ist schon selbstverständlich geworden. Das hat man ja auch in der Pandemie gesehen. Wenn die Grenze zugemacht wird, dass das nicht mehr selbstverständlich ist und dass es auch massive Probleme verursacht. In allen Bereichen, ob das im Private, im Wirtschaftlichen.
Da profitieren wir davon, klar, natürlich.
Im Jahr 2024 sitzen rechtspopulistische Parteien bereits in Finnland, Italien und Ungarn mit auf der Regierungsbank. In Schweden unterstützen die Schwedendemokraten die Minderheitsregierung. In den Niederlanden wurde die Partei von Geert Wilders stärkste Kraft. In Deutschland ist die AfD 2017 in den Bundestag eingezogen und hat dort den Ton in den Debatten deutlich verändert.
Also sie vereinfachen natürlich und sagen auch einfach die Unwahrheit, bringen Thesen, die nicht stimmen, die widerlegbar sind und sie wiederholen sich ständig, die hören sich halt irgendwo gut an, manche glauben das auch sofort.
Das sagt Christian Petri. Der 59-jährige Saarländer sitzt für die SPD im Bundestag.
Sie sind radikalisiert, ging in den letzten Jahren ganz stark. Es sind einige faschistische Kräfte mittlerweile dabei, die geben das auch offen nach außen preis. Und das verspricht natürlich für unsere Gesellschaft nichts Gutes.
Petri ist seit über 10 Jahren Bundestagsabgeordneter für den Landkreis St. Wendel. Demnächst würde er aber gern nach Brüssel umziehen. Er bewirbt sich um einen Platz im Europaparlament. Allerdings steht er auf der deutschlandweiten Liste nur auf Platz 18. Ob er den Sprung nach Europa schafft, da müsste die SPD schon 18% bekommen. In den Umfragen liegt sie derzeit bei 16.
Ich danke Ihnen, Herr Abgeordneter Schaufer. Das liegt eine weitere Wortmeldung vor. Und ich erteile
auch im saarländischen Landtag sitzt jemand, der gern ins EU-Parlament würde. Roland Theiß von der CDU, ehemals auch Europastaatssekretär im Saarland. Doch bei ihm ist der Wechsel nach Brüssel und Straßburg ebenfalls noch keine sichere Sache. Auch Theiß bereitet das Erstarken von antieuropäischen Kräften in der EU Sorgen. Von extrem rechts und auch von extrem links.
Also wenn man sich die Umfragen in ganz Europa anschaut, nicht nur in Deutschland, nicht nur in Frankreich, dann muss man sich die Frage stellen, wird es im nächsten Europäischen Parlament eine Mehrheit geben, die für eine Fortsetzung der europäischen Integration ist, die grundsätzlich für die europäische Integration ist.
Wie es ist, mit den Politikern von rechts außen im EU-Parlament zu arbeiten, weiß die ÖDP-Abgeordnete Manuela Ripa. Sie hat keine guten Erfahrungen gemacht.
Die Verhandlungen mit den Abgeordneten der rechtspopulistischen Fraktion haben sich dabei immer als schwierig erwiesen. Allein schon deshalb, weil oft Abgeordnete gar nicht selbst zu den Verhandlungen erschienen sind, sondern ihre Assistenten oder die Fraktionsmitarbeiter geschickt haben. Dann sind sie dadurch aufgefallen, dass sie in vielen Positionen, wo es darum ging, mehr Natur- und Umweltschutz, Verbraucherschutz oder Klimaschutz in die Gesetze hineinzuverhandeln, dass sie das blockiert haben.
Tina Raber lebt in Lebach, ein beschauliches Städtchen mit knapp 20.000 Einwohnern, mitten im Saarland. Seit Jahrzehnten schon gibt es hier eine Aufnahmestelle für Menschen, die aus ihren Ländern geflüchtet und in Deutschland angekommen sind. Wegen der Kriege in Syrien, Afghanistan und der Ukraine war die Einrichtung lange sehr ausgelastet. Doch dann kam die AfD 2029 an die Macht und hat einen Abschiebedeal mit der Mongolei ausgehandelt. Seitdem sind es immer weniger Menschen, die hier leben.
Die Migrationsfrage. Wer darf nach Europa kommen und unter welchen Auflagen? Sie ist ein Grund, weshalb Europa und viele seiner Mitgliedstaaten immer weiter nach rechts abgedriftet sind. Die Zahl der Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, ist in der Folge deutlich gesunken. Aber ebenso die Zahl der zugewanderten Fachkräfte mit guter Ausbildung, die in Deutschland dringend gebraucht werden. Deutschland ist für Menschen aus anderen Ländern nicht mehr attraktiv.
Was natürlich bei mir geblieben ist, ist diese Begegnung mit Salvini 2018. Und er hat gesagt, wir würden Sklaven aus Afrika nach Europa nehmen und vor allem was die Genfer Konvention angeht. Ich habe mich darüber aufgeregt und Salvini hat dann gesagt, wenn du damit ein Problem hast, ist ganz einfach, diese Genfer Konvention, die passt mir nicht mehr, also schaffen wir sie ab. Und dann kommen auch solche Ruanda-Lösungen zustande. Sie wissen, dass die Europäische Volkspartei, die größte Familie, die wir in Europa haben, auf den Weg der Ruanda-Lösung gehen wollen. Und das heißt, dass wenn Menschen, die verfolgt werden, in Europa ankommen, werden sie auf ein Schiff gesetzt oder in ein Flugzeug, werden nach Ruanda abgeschoben und dort soll dann die Prozedur stattfinden. Das ist uneuropäisch, das ist unerträglich, wenn man von den Werten der Europäischen Union spricht.
Doch so weit ist es heute noch nicht. Am 10. April 2024 wurde dennoch aus Sicht vieler ein Meilenstein in der Migrationsdebatte auf europäischer Ebene gesetzt. Das EU-Parlament hat nach fast 10 Jahren Ringen eine Asylreform verabschiedet.
Migration handelt von Menschen, von Männern, Frauen und Kindern. Und wenn die Migrationspolitik scheitert, dann müssen Menschen dafür bezahlen. Es ist Zeit, unsere kaputte Migrationspolitik zu
Das ist ein wichtiges Signal der Handlungsfähigkeit Europas. Europa muss die Zahlen der illegalen
Mit der Zustimmung zur Asylreform ist der künftige Kurs in Europa klar. Jetzt muss die Praxis zeigen, ob die Maßnahmen wirklich Menschen davon abhalten.
Ja, die Debatte ist natürlich sehr, sehr hitzig geführt worden und sie geht ja auch noch weiter, weil wir haben jetzt zwar ein Asylpaket beschlossen im Europäischen Parlament, aber wie ich jetzt jüngst höre, sagen einige südliche Mitgliedstaaten, das, was da beschlossen wurde, das können wir gar nicht in dieser Form umsetzen.
Trotzdem, aus Sicht des saarländischen CDU-Europakandidaten Roland Theiss war das ein gutes Abstimmungsergebnis.
Das ist eine Erwartungshaltung, die die Menschen, wie ich finde, zu Recht haben. Wir müssen uns ja vor Augen führen, dass das, was heute an Migration in die Europäische Union, nicht zuletzt ja auch nach Deutschland stattfindet, ein leichter Vorgeschmack dessen ist, was in den nächsten Jahrzehnten vermutlich auf uns zukommt. Denn die Probleme, die zu Migration beispielsweise auf unserem Nachbarkontinent in Afrika führen, die werden ja nicht kleiner.
Ich lebe ja auch hier an der Grenze. Man kann ohne Probleme das andere Land da aufsuchen. Und das ist für uns ein bisschen Freiheit, die wir leben können.
Ich finde es eigentlich so, wie es jetzt ist, in Ordnung. Also das gefällt mir eigentlich. Vor allem, dass ich jetzt nicht aus Deutschland komme. Deswegen finde ich das eigentlich hier voll angenehm und voll in Ordnung.
Wir sind auch für Europa. Wir leben die Grenzfreiheit.
Zum Arbeiten nach Luxemburg, zum Einkaufen über die Grenze, in weniger als 2 Stunden nach Straßburg und Paris, fast nirgendwo in Deutschland ist Europa greifbarer als im Saarland. Doch nicht nur das. Europa bzw. Geld aus Europa fließt oft unerkannt in viele Projekte.
Fangen wir mal mit den üblichen Förderprogrammen an. In jeder Stadt, in jeder Gemeinde gibt es Plätze, Hallen, die gefördert wurden. Es gibt die Sozialprogramme, wo Arbeitsmarktpolitik damit gemacht wird. Es gibt die ländliche Raumförderung, LIDA ist dem einen oder anderen bekannt. In vielfältiger Weise, ich würde mir immer wünschen, dass jeder in seiner Gemeinde mal einen Tag lang einen Europaspaziergang macht und wir an alle Stellen, wo Europa drinsteckt und wo es ohne Europa nicht gehen würde, dann auch eine große Europafahne hängen würden. Ich glaube, es wäre vielen überrascht, wie viel da hängen würden.
Und dann geht es auch noch um die ganz große Sache, der Erhalt von vielen tausenden Arbeitsplätzen in der saarländischen Stahlindustrie. Dank eines großen Schecks aus Brüssel für die grüne Transformation.
Es wurde ja monatelang auf diesen Förderbescheid gewartet und an dem hängt ja auch einfach unheimlich viel. Es geht um den Fortbestand der Stahlindustrie.
Kein anderes deutsches Stahlunternehmen hat ein derart ambitioniertes Transformationsprojekt. Und die saarländische Stahlindustrie wird als einziges von den deutschen Stahlunternehmen.
Wir sind im technischen Gespräch mit Berlin und Brüssel, um das hinzukriegen. Wir haben jetzt noch so ein paar Fragen, die da hin und her gehen. Das läuft jetzt aktuell. Da bin ich aber zuversichtlich, dass wir das in den nächsten 4 Wochen...
Wir haben das größte europäische Transformationsprojekt genehmigt bekommen. 2,6 Milliarden Euro Beihilfe sind genehmigt. 3,1 Milliarden werden umgesetzt, um die Industrie, insbesondere die Stahlindustrie, zu einer grünen Industrie zu transformieren, aber auch viele Dinge darum werden damit finanziert. Ohne dieses Europa und die Mittel daraus würden wir tatsächlich an eine Existenzfrage im Saarland kommen.
Allerdings, wer den menschengemachten und faktenbasierten Klimawandel leugnet, wie die AfD es tut, Der wird auch kein Geld für die grüne Transformation mehr geben.
Wir können jetzt mal weiterdenken, was wären neue Herausforderungen, die kommen. Ne? Was passiert mit einer Pipeline, die wir legen müssen, um irgendwie Wasserstoff zum Saarstahl zu kriegen? Und da wären noch Entscheidungen auf europäischer Ebene notwendig und so weiter und so fort. Wenn das in Gesetzesform passieren muss, also im Sinne der Verordnung, wo das Parlament mitstimmen muss, das würde dann schwierig, ne?
Wir haben ja ganz konkrete Projekte der Zusammenarbeit, beispielsweise zwischen Deutschland und Frankreich in Sachen Wasserstoff zur Stärkung unserer Stahlindustrie. Ich glaube nicht, dass ein, wie Mario Vogt es gesagt hat, Reichskanzler Höcke mit Frankreich dazu die richtigen Verträge schließen würde. Dazu brauchen wir gute nachbarschaftliche Beziehungen. Dafür wäre die AfD mit Sicherheit ein großes Risiko.
Auf ihrem Weg nach Luxemburg fährt unsere Tina Raber auch entlang der französischen Grenze. Blickt sie Richtung Cattenom, ist das neue, weiß strahlende Atomkraftwerk nicht zu übersehen. Im Saarland sind dagegen die vor Jahren stillgelegten Kohlekraftwerke wieder aktiviert worden. Viele Menschen in Deutschland sind froh, denn nach Jahren des Boykotts fließt auch wieder Gas aus Russland, was die Energiepreise stabilisiert hat. Überhaupt. Russland gilt zwar nicht unbedingt als vertrauenswürdiger Partner, aber man hat sich arrangiert. Die Ukraine ist nach Jahren des Krieges in russisches Territorium übergegangen, genauso wie Moldau. Russland lässt dafür die anderen EU-Länder in Frieden. Vorerst.
Die AfD scheint das eigene Wohl und Kontakte zu Diktatoren mehr im Blick zu haben als das Wohl der Bürgerinnen und Bürger in unserem Land.
Kasetz steht wegen möglicher Zahlungen aus Russland.
Wenn wir von dem gleichen Abgeordneten reden, beziehungsweise von dem Kandidaten für die Europawahl der AfD, dann habe ich ja durchaus bedacht, auch vor einiger Zeit im Bundestag von der fünften Kolonne Moskaus gesprochen.
Der Vorwurf, der Mitarbeiter soll interne des EU-Parlaments weitergereicht haben nach China. Der Bundeskanzler zeigt sich alarmiert.
Das, was wir da erfahren haben, das finde ich sehr, sehr, sehr besonders.
Auch Maximilian Krah hat zumindest fragwürdige Kontakte nach China.
Doch nicht nur auf Europaebene sieht es für die Rechtspopulisten aus Frankreich derzeit vielversprechend aus. In den Umfragen für die Wahl zum Élysée-Palast kommt Marine Le Pen sicher in die Stichwahl und könnte diese sogar für sich entscheiden. Und dann?
Man darf den Teufel nicht an die Wand malen. Wenn Le Pen an die Macht kommt in Frankreich, dann muss man fortgehen davon, dass Deutschland und Frankreich ja einst die Ursachen waren, warum wir nach dem Krieg diese Europäische Union geschaffen haben. Dass die Deutschen und die Franzosen, dass sie sich wieder verstehen, dass sie eine gemeinsame Ambition haben, in Europa demokratisch voranzubringen. Und wenn in Frankreich jemand an der Macht ist, der Europa zerstören will, dann ist Europa kaputt. Dann ist Europa so zerstört in seiner Zielrichtung, dass es nicht mehr funktionieren könnte. So einfach und so kompliziert ist es.
Wir haben das ja so ein bisschen im Kleinen. Nach der letzten Wahl zur Assemblée Nationale haben wir ja einen rechtsextremen Abgeordneten im 6. Wahlkreis der Moselle, also in Forbach. Und das Ergebnis ist Funkstille. Ist, dass zwischen den deutschen und dem französischen Akteuren in dem Zusammenhang nichts mehr vorwärts geht.
Das Ergebnis? Chaos in Europa. Oder vielmehr wohl das Ende von Europa. Zumindest von dem Europa, wie wir es jetzt kennen. Da sind sich alle proeuropäischen Politiker einig.
Frau Le Pen hat Deutschland als Feindbild erkoren. Im Übrigen hat auch der europapolitische Sprecher der AfD im Bundestag Frankreich als Feindbild, weil wie kann man sich sonst erklären, dass er offen und unverhohlen vom Erbfeind redet? Das kann man kaum glauben.
Wenn Tina Raber zur Arbeit fährt und auch wieder zurück, nutzt sie die Zeit für Podcasts. Viele Radioprogramme gibt es in unserem fiktiven Jahr 2034 nicht mehr. Verlässliche Informationen aus der Region zu bekommen, das ist nicht mehr selbstverständlich. Mit dem Erstarken der AfD in den Landesparlamenten und nun auch im Bundestag ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk stark zurückgestutzt worden. Wie schon zuvor in Ungarn, Polen und Dänemark. Neuigkeiten beziehen viele jetzt direkt von den Politikern über deren Social-Media-Kanäle und unternehmensgesteuerte Online-Portale. Immerhin, ein kleines Büro des früheren saarländischen Rundfunks mit deutlich weniger Mitarbeitern ist geblieben, das jeden Tag einen 20-Minuten-Podcast produziert.
Wenn wir in einer Situation sind, wo im Prinzip die Medienlandschaft so zerfasert, dass sich jeder sein eigenes Weltbild und seine eigenen Neuigkeiten und seine eigenen Informationen als richtig schon auch irgendwie aus dem Netz ziehen kann und gleichzeitig das verbliebene Rückgrats der faktenbasierten Berichterstattung geschliffen wird. Und dann fällt da natürlich auch noch eine ganze Reihe von dem zusammen, was im Prinzip unser Kit ist in der Gesellschaft, nämlich dass wir uns einigen können, was eigentlich ist. Und wenn wir uns nicht mehr einigen können, was ist, dann ist Tor und Tür geöffnet denen, die uns sagen, was ist. Und dann gewinnt vielleicht auch der, der am lautesten schreit.
In unserem Jahr 2034 stehen wieder die Europawahlen an. Tina Rabers Hoffnung, dass viele Menschen wählen gehen und für demokratische, proeuropäische und gesellschaftsliberale Parteien stimmen. Ein erster Schritt, um das Rad wieder zurückzudrehen.
Ich glaube zwar nicht, dass wir alle zurückbringen können, aber ein paar davon auch noch. Und das gibt mir Hoffnung, weil genau diese Menschen dieses freie Europa mit seinen Freizügigkeiten, mit seinen Möglichkeiten, mit seiner Attraktivität und mit seinem Wohlstand als souveränes Europa und ein Europa, das einen schützt, erleben werden.
Was mir Hoffnung macht, ist, dass die Menschen in der europäischen Integration die Lösung der großen Themen sehen, bei denen sie überzeugt davon sind. Und da treffe ich immer mehr, dass es im nationalen Alleingang nicht gehen wird.
Also mir macht Hoffnung, dass viele Menschen auf die Straße gehen, sich gegen Rechtspopulisten auflehnen, dass viele Menschen aber auch sich dessen bewusst sind, dass wir mehr für den Artenschutz und mehr für den Klimaschutz tun müssen.
Ich vertraue darauf, dass es dann auch Gegenbewegungen gibt. Und deshalb bin ich ganz froh, dass wir das in Deutschland jetzt sehen. Und auch in Frankreich wird es, wenn es so kommt, sicher da auch ein Aufstehen geben. Das gab es in Frankreich immer, wenn sowas passiert.
Hoffnung macht mehr die jungen Menschen. In 5 Ländern können junge Menschen wählen gehen. Wir kritisieren Europa mit Recht manchmal. Und wir sagen, das sind Zauderer, bringen nichts voran. Aber wir haben 10 Länder, das gab es noch nie, die an unsere Tür klopfen. Wenn so viele Länder mit so vielen Menschen trotzdem einen Antrag stellen, um Mitglied zu werden der Europäischen Union, kann ja auch nicht alles falsch hier sein.
Das war unser SR3 Land und Leute. Was wäre, wenn Europa nach rechts außen abdriftet? Von Kerstin Gallmeier und Uwe Jäger.
SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3. Regionale Features auf SR3. Immer sonntags um 12:30 Uhr und als Podcast auf sr3.de.